SRF 3.
Meilenstein für die USA und Kuba. Mit einem Gefangenenaustausch besiegeln die beiden Staaten eine neue Ära in ihren Beziehungen. Neue Hüterin für den Euro-Mindestkurs. Mit Andrea Mechler kommt erstmals eine Frau ins Direktorium der Nationalbank. Kein weihnachtliches Wetter in Sicht. Im Norden ist es auch morgen bewölkt und teils nass, im Süden sonnig bei bis zu 12 Grad. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Tauwetter zwischen den USA und Kuba. Seit 1961, das war mitten im Kalten Krieg, seit da hat sich zwischen den beiden Staaten praktisch nichts mehr bewegt. Bis heute. Sowohl US-Präsident Barack Obama als auch Kubas Staatschef Raúl Castro wollen sich noch heute äußern. Es gab einen Durchbruch. Beat Soltanemann in Washington, was ist heute genau passiert?
Die USA und Kuba haben seit diesem Frühling Geheimverhandlungen geführt. Obama wollte seit 2009 die Beziehungen eigentlich zwischen den beiden Staaten normalisieren. Doch dann wurde vor 5 Jahren ein US-Hilfsarbeiter auf Kuba verhaftet. Alan Gross heißt er. Und das hat alle Bemühungen verunmöglicht. Und nun hat man Gross in einem größeren Deal frei bekommen. Das wurde heute angekündigt. Und deshalb sind die Anpassungen auch der Beziehungen grundsätzlich möglich geworden.
Die US-Medien sprechen von einem Big Shift, einer großen Veränderung. Was genau wird sich denn jetzt ändern?
Ja, das ist die größte Anpassung seit über 50 Jahren, sagt das Weiße Haus. Und die Anpassungen, die finden in mehreren Bereichen statt. Man will zum Beispiel die diplomatischen Beziehungen wieder voll aufnehmen. Bis jetzt hat die Schweiz ja da die Vermittlerrolle gespielt. Es soll einfacher werden für Amerikaner, Geld auf Kuba zu überweisen, auf Kuba zu reisen, Handel zu betreiben. Man soll auch Kreditkarten benutzen können auf Kuba. Was allerdings bestehen bleibt, ist das grundsätzliche Embargo. Das ist im Gesetz festgeschrieben und das kann nur der Kongress ändern.
Die USA und Kuba, Sie haben das gesagt, haben sich schon länger um eine Entspannung bemüht, jetzt diese Freilassung mit den ganzen Folgen. Warum kommt das genau jetzt praktisch aus heiterem Himmel?
Es kommt wirklich praktisch aus heiterem Himmel, weil man eben nicht viel davon gehört hat. Das hat alles hinter den Kulissen stattgefunden und offenbar wurden nicht mal die maßgeblichen Politiker im Kongress informiert. Man hört hier in den Medien zum Beispiel, dass der Vorsitzende der Außenpolitischen Kommission im Senat, auch ein Exil-Kubaner, Bob Menendez, der wusste nicht, dass da etwas am Laufen ist im Hintergrund. Aber eben der Schlüssel war die Freilassung von Alan Gross. Und Obama sagte immer wieder, das Embargo habe nicht funktioniert, man könne nicht nur immer dasselbe tun und andere Ergebnisse erwarten. Nun hofft man, dass man mit Handel und Kontakt die Reformen, die man auf Kuba nach wie vor will, erreicht, ähnlich wie das bis zu einem gewissen Grad ja auch in China funktioniert hat.
Das klingt grundsätzlich ja alles gut. Gibt es denn auch kritische Stimmen dazu?
Ja, die gibt es schon, auch wenn die Neuigkeit noch recht frisch ist und noch nicht sehr viele Stimmen da sind. Aber im Kongress gibt es sicher Politiker, die gegen diese Änderungen sind. Es wird aber vermutlich keine Mehrheit sein. Und dann sind da auch noch die rund 2 Millionen Exilkubaner in den USA, vor allem in Miami, in dieser Gegend rum. Die älteren Leute dieser Exilkubaner, die sind nach wie vor gegen jede Lockerungspolitik. Das habe ich immer wieder erfahren, als ich mit solchen Leuten gesprochen habe. Die Jungen, die fühlen sich mit der Insel nicht mehr so emotional verbunden. Sie fühlen sich mehr als Amerikaner heute und haben weniger gegen die angekündigten Änderungen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, USA-Korrespondent Beat Soltanemann. Alte Liebe rostet doch. Dass ein Blocher-Freund fast NZZ-Chefredaktor geworden wäre, liegt dem Freisinn schwer auf. Und die Nationalbank erfüllt auf einen Streich 2 Quoten. Eine welsche Frau kommt neu ins Direktorium. Zuerst aber zu den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
Mit einer Reform der Verrechnungssteuer soll die Steuerumgehung verhindert werden. Bei der Verrechnungssteuer sollen Personen in der Schweiz, gemäß den Vorstellungen des Bundesrats, künftig wählen können. Entweder entscheiden sie sich für das bisherige System mit dem Steuerabzug durch die Bank und der späteren Rückerstattung, oder sie sind damit einverstanden, dass die Bank den Ertrag der Steuerverwaltung meldet. Damit verzichten sie auf das Bankgeheimnis. Zudem soll das Steuersystem so angepasst werden, dass es sich für Schweizer Firmen weniger lohnt, ihre Finanzierung über ausländische Gesellschaften abzuwickeln. Der Bundesrat will das sogenannte Osthilfegesetz, nach dessen Ablauf 2017 um weitere 7 Jahre verlängern. Seit 1990 hat die Schweiz die Staaten Osteuropas mit knapp 6 Milliarden Franken unterstützt. Mit der Verlängerung werden keine konkreten finanziellen Beiträge beschlossen. Damit hat die Schweiz die Möglichkeit, gegenüber der EU erst später konkrete Zusagen zu machen. Die EU-Kommission untersucht jetzt in allen 28 Mitgliedsländern, ob diese Firmen geholfen haben, Steuern zu vermeiden. Bisher laufen derartige Abklärungen in Luxemburg und den Niederlanden. Die für das Dossier zuständige Wettbewerbskommissarin sagte, die Kommission wolle sich einen Überblick verschaffen, ob und wo der Wettbewerb durch selektive Steuervergünstigungen verfälscht wird. Die anglikanische Kirche von England hat erstmals eine Frau ins Bischofsamt berufen. Die 48 Jahre alte Libby Lane wurde zur neuen Bischofin im nordenglischen Stockport gewählt. Das Kirchenparlament der englischen Anglikaner hatte erst im Juni den Entscheid gefällt, Frauen auch das Bischofsamt zu öffnen. Die Ernennung von Bischofinnen wird innerhalb der anglikanischen Kirche weltweit kontrovers beurteilt. Das EU-Parlament hat sich grundsätzlich für die Anerkennung Palästinas als Staat ausgesprochen. Das Parlament unterstütze die Anerkennung im Prinzip, allerdings nur in Verbindung mit Friedensverhandlungen, hieß es nach langer Debatte in Straßburg. Das Votum ist nur symbolisch. Ob Palästina als Staat anerkannt wird oder nicht, bleibt Sache der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.767 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 20,09 gehandelt und der Dollar zu 96,88 Rappen.
Das war Daniel Hubacher mit den Nachrichten und jetzt werfen wir einen Blick auf die Straße. SRF-Verkehrsinformation von 17.06 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel in beiden Richtungen wegen eines Pannenfahrzeugs bis etwa 18 Uhr gesperrt. Auf einen Schlag erhöht die Nationalbank ihre Frauenquote im Direktorium. Eins von drei Mitgliedern ist ab Mitte 2015 weiblich. Andrea Mechler heißt die Neue und sie wird die erste Frau im SNB-Direktorium überhaupt sein. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Dass das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank im Sommer ein neues Mitglied braucht, war bekannt. Denn Jean-Pierre Dantin wird Ende Juni in Pension gehen. Dass auf Dantin erneut eine Person aus der Westschweiz folgen wird, war ebenfalls ein offenes Geheimnis. Denn der Bundesrat will, dass die verschiedenen Sprachregionen angemessen vertreten sind an der Notenbankspitze. Dass die Wahl nun aber auf Andrea Mechler gefallen ist, ist überraschend. Die Ökonomin aus der Romandie hatte kaum jemand auf dem Radar. Die 45-jährige Westschweizerin ist bisher nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das dürfte mit ihrem Werdegang zu tun haben. Sie hat keine Universitätskarriere durchlaufen, in der sie sich in der Finanzwissenschaft einen Namen hätte machen können. Andrea Mechler hat in ihrer 16-jährigen Berufskarriere stattdessen für zahlreiche internationale Organisationen gearbeitet. Derzeit ist sie beim Internationalen Währungsfonds IWF in Washington. Dort beobachtet die 45-jährige Ökonomin den globalen Kapitalmarkt und die Risiken, die mit diesem Markt verbunden sind. Das Wissen über Finanzmärkte, Finanzstabilität und Risikomanagement wird ihr als künftige Direktorin der Schweizerischen Nationalbank zweifellos von Nutzen sein. Die zweifache Mutter wird ihr neues Amt als Währungshüterin am 1. Juli antreten. Sie ist die erste Frau, die im dreiköpfigen Direktorium Einsitz nehmen wird. Der Bundesrat stellt mit der Wahl von Andrea Mechler somit auch gleich sicher, dass die Nationalbank zumindest an ihrer Spitze die Frauenquote von 30% erfüllt, die der Bundesrat in der Wirtschaft einführen möchte.
Info 3 Abend.
Das Getöse um die Neubesetzung des Chefredaktorpostens bei der NZZ wirft ein Schlaglicht auf eine historische Beziehung, jene zwischen der FDP und ihrem ehemaligen Hausblatt NZZ. Der Chefredaktor saß früher im Nationalrat und machte in seiner Zeitung offen Politik. Diese Zeiten sind vorbei, die NZZ druckt unterdessen auch andere Meinungen ab. Dass jetzt aber ausgerechnet Blocher-Intimus Markus Somm als Chefredaktor vorgesehen war, das schlägt dem Fass für viele Freisinnige den Boden aus. Raphael von Matt hat Stimmen gesammelt.
Nein, ein Parteiblatt sei die Neue Zürcher Zeitung nicht mehr, betont FDP-Präsident Philipp Müller. Aber eine natürliche Nähe zwischen Partei und Zeitung, die gäbe es schon.
FDP FDP und auch NZZ haben die identischen DNA sozusagen in den Genen. Das heißt, wir verpflichten uns dem Liberalismus, einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, und da gibt es Parallelen.
Und wegen dieser Nähe sagen auch alle angefragten FDP-Politiker, die NZZ sei wichtig für die Partei. Als Zeitung eben, welche die liberalen Positionen vertrete. Umso mehr nehmen die freisinnigen Politiker Anteil am Schicksal der NZZ. Zum Versuch des Verwaltungsrates, Markus Somm als neuen NZZ-Chefredaktor zu installieren, sagt FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann:
Das hätte zur Katastrophe geführt.
Portmann ist überzeugt, dass sich viele Leserinnen und Leser von der NZZ abgewendet hätten. Und auch Ständerat Felix Gutzwille hat große Mühe mit dem Verwaltungsrat, in dem ja mit Karin Keller-Sutter eine FDP-Ständerätin sitzt.
Aus dieser Optik kann ich nur schlussfolgern, dass eben der Verwaltungsrat zu wenig dieses liberale Zürich und die Emotionalität der liberalen Grundwerte mit einbezogen hat, um wirklich ermessen zu können, was eine solche Berufung auslösen würde.
Die Mehrheit der FDP ist also froh, dass Markus Somm abgesagt hat. Doch im rechten Flügel der FDP gibt es Stimmen, die mit Markus Somm gut hätten leben können. Etwa Ex-Journalist Filippo Leutenecker.
Da sehe ich keine Probleme, weil es ist völlig klar, dass natürlich jeder Chefredaktor oder jeder Politiker in eine Schublade gedrängt wird. Aber Markus Somm ist ein echter Liberaler.
Leutenecker, der heute in der Zürcher Stadtregierung sitzt, ist mit dieser Meinung allerdings ziemlich alleine innerhalb der FDP. Viele Freisinnige hoffen jetzt sehr, dass kein rechtsbürgerlicher NZZ-Chefredaktor wird. Stellvertretend Nationalrätin Doris Fiala.
Ich sorge mich um eine liberale Ausrichtung, das möchte ich betonen.
Für die Freisinnigen ist also klar, die NZZ soll ihren Kurs halten.
Die wichtigsten Ereignisse des Tages in aller Kürze, das gibt's im Info 3 und auf sf.ch/news. Im Studio war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.